Hallo liebe Menschen und hallo an alle, die tatsächlich Wert auf Fakten legen. Willkommen bei Ready Set Podcast. Mein Name ist Bernhard und ich bin heutiger Host und für Fakten und alles drumherum zuständig. An meiner Seite Andreas. Es ist schön, dass du wieder dabei bist, um mir auf die Finger zu schauen, weil Fakten ist voll mein Strong Point.
Wo du gelacht hast, dachte ich schon so, okay, er hat nicht so viel Zuversicht in seine eigenen Fakten.
Die Confidence, solange du sie nach außen projizierst, ist es egal, ob sie drinnen ist. Das ist wie nicht
Pythagoras. Fake it till you make it.
Ja, Platons Höhlengleichnis und so. Wir sprechen heute über Dokumentationen, Fakten, ist geil, ne? Denn ich habe mir letztens eine Doku angeschaut und hatte sehr viel Spaß damit und es stellt sich einfach so ein bisschen die Frage, Faszination Dokus. Ich meine, die werden sogar bei den Oscars mit Preisen versehen und es hat tatsächlich einen relativ großen Marktanteil. Also wenn wir auf die Filmwelt schauen, ist Dokumentation ein nicht zu übersehender Aspekt dieser Landschaft. Und wir wollen dir heute einfach ein kleines bisschen Wertschätzung zeigen. Bevor wir das allerdings tun, ne, pushen wir noch die eigene Agenda, denn wir schauen ja auch so Filme. Und Andi, du hast bestimmt etwas ganz Tolles zuletzt gesehen.
Das Ding ist, ich bin aktuell etwas im Prüfungsstress. Dementsprechend habe ich wenig Zeit und ich schaue mir selten einen Film im Kompletten an und schaue einfach auf meinem Handy so Filme aufgesplittert an. Und dann schaue ich tatsächlich selten Filme, sondern schaue meistens Dokumentationen.
Andi, hast du schon mal von Serien gehört?
Ja, habe ich schon mal gehört. Fuck that.
So. Okay, okay.
Fuck that.
Sprich weiter.
Ich habe mir, also tatsächlich, eine Dokumentation angeschaut, nicht intentional hier für die Folge vorbereitet, nämlich Is That Black Enough For You? Da geht es um die Geschichte des schwarzen Kinos in den 70er Jahren und wie Blaxploitation, wie schwarze Schauspielerinnen und Regisseure und Regisseurinnen quasi das erste Mal so wirklich gesehen wurden und was da alles mit einhergeht. Die Doku ist von Avis Mitchell und ich muss dazu sagen, sie hat mir Spaß gemacht, aber ich glaube, ich bin da noch nicht tief genug im Thema drin, allgemein über die Kinowelt in den 70er Jahren, weil da wurde teilweise echt sehr schnell hin und her gesprungen von relativ relevanten Events, die ich einfach nicht kannte. Aber dadurch habe ich auch einigermaßen viel lernen können. Und ich finde, das spannendste Takeaway war tatsächlich, dass Film-Soundtracks früher anders vermarktet wurden als heute.
Inwiefern?
Also heute ist es ja sehr üblich, dass Film-Soundtracks erst rauskommen und dann der Film, um so ein bisschen Hype aufzubauen.
Ja, Promo eben.
Genau. Und früher war das ganz anders. Also da ist der Soundtrack erst Monate teilweise oder Wochen nach dem Kinorelease rausgekommen.
Die Fans lechzen nach der Musik und die Studios sind so,
So nach dem Motto. Und das schwarze Kino hat das geändert, weil sie hatten teilweise absolute Banger-Soundtracks und haben da eben eine Promo-Maschine geschaffen, die auch heute nach wie vor Bestand hat. Und das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, wie da sehr großer Einfluss einfach genommen wurde auf die Vermarktung von Filmen und wie man das überhaupt machen kann.
Naja.
Ja, es ist eine spannende Doku.
Alles klar. Was? Auf Netflix kann
man die anschauen. Auf Netflix, genau.
Alles klar.
Was hast du zuletzt gesehen?
Oh, ich habe tatsächlich auch eine Doku gesehen. Also das ist eine Lüge. Es ist ein Spielfilm, animiert von Sony aus den 2010er Jahren und der Film heißt Surf's Up. Das ist der mit den Pinguinen, die surfen und der hat eben tatsächlich so ein Feature, dass es, ne, es geht um diesen Surf-Contest, wo Cody, dieser Underdog-Pinguin aus der Antarktis, gesprochen von Shia LaBeouf, eben diesen riesen Contest gewinnen will, weil sein Idol, was auch immer. Und es folgt eben quasi eine Kameracrew den Leuten rum. Und du hast so tatsächlich wie in einer Doku, oder könnte man fast eine Mockumentary nennen, aber du hast so Schnitte, wo eben teilweise Interviews arrangiert werden. Gott, das Interview mit dem Bösewicht ist so witzig. So, der hat schon 9-mal gewonnen und zeigt so seine Trophäen her und hat so Ladies-Namen für die Trophäen und ist so, this is Celia. You know why I call her that.
Das ist nur so, fuck?
Ja, es ist irgendwie very sexually charged.
Geil.
Aber es ist richtig cool. Und ganz ehrlich, ich hatte so viel Spaß mit dem Film. Es ist wirklich, die Musik ist 1:1 2010. Also so, Green Day ist dabei, gerade, dass am Ende nicht einfach Linkin Park gespielt wird, ist fantastisch.
Enttäuschung.
Schon, aber hat viel Spaß gemacht. Kann man allerdings leider nicht kostenlos irgendwo schauen.
Du hast dir den gekauft?
Nee, ich habe ihn mir für 3 Euro geliehen.
Lol.
Ja, ich dachte mir so, ich bin heute der Gönjamin.
Also du hattest richtig Bock, diesen expliziten Film anzuschauen.
Tatsächlich, ich habe seit Monaten richtig Bock, mir diesen Film anzuschauen. Und jetzt habe ich es getan. Das war eine gute Entscheidung. Empfehlung meinerseits. Was ich auch empfehle, ist Bildung. Andreas, lernst du gerne?
Ich lerne sehr gerne. Ich
Oder
liebe es zu lernen.
Ist geil. So, man fühlt sich einfach reich.
An Wissen.
An Wissen, korrekt. Und was ist besser, als nicht wirklich lernen zu müssen, sondern etwas beigebracht zu bekommen?
Nichts.
Enter the Documentary. Wir sind wieder beim Thema angekommen. Wir sprechen, wie gesagt, über Dokumentationsfilme oder auch Dokumentationsserien. Weil ganz ehrlich, kann beides fantastisch sein.
Da würde ich auch sagen, gibt es nicht so ein... Also ich meine, der Punkt ist, ich bin ja ein Hasser von Serien.
So ein bisschen.
Ist ja schon etabliert worden. Aber ich finde, bei Dokumentationsserien gibt es nicht diesen... Also gibt es nicht diese Probleme von einer fiktiven Erzählung. Also dass es nicht eben so die gute alte Spannungsmaus Bernhard. Ich packe sie mal wieder aus.
Oh mein Gott, Spannungsmaus, ey.
Nee, aber dass es nicht in jeder Serie einen Höhepunkt geben wird und dann mit einem Cliffhanger aufhört und dass es dann wieder quasi der Cliffhanger aufgelöst wird und dann ist die Spannung wieder am niedrigsten Punkt quasi im Mittelteil einer Folge und dann wird sie wieder hochgehalten am Ende der Folge, sondern dass eine Dokumentationsserie einfach dadurch mehr Zeit hat, die realen Ereignisse einfach darzustellen. Also dadurch ist nicht dieses Problem mit dem Pacing einer Geschichte verbunden, wie jetzt bei einer fiktiven Dokumentation, meiner Meinung nach.
Finde ich sehr spannend, weil so, ja, ich bin sehr stolz auf meine Notizen und ich habe mir unter anderem fiktivisierte Realität aufgeschrieben. Hardcore kein Deutsch, aber ich habe halt bei Doku-Serien oder Dokus im Allgemeinen gern mal das Gefühl, dass Events, die so passiert sind, in ein gewisses Korsett gezwängt werden, dass man eben Fiktion oder eben Narrative nennen kann. Es kann einfach sein, dass das Leben Geschichten schreibt und diese Geschichten erzählt werden, aber in vielen Dokus hast du ja eben Zeitsprünge, eben Zusammenschnitte, wo man dann verschiedene Themen miteinander verbindet, die so vielleicht gar nicht so ersichtlich waren oder eben tatsächlich in den besten Fällen wirklich einfach auch Zusammenhänge highlighten, die so passiert sind, die uns heute vielleicht gar nicht mehr bekannt sind. Deshalb werden wir heute ein bisschen größeres Fass aufmachen. Dokus sind nämlich ein sehr breites Spektrum. Also da kann man über Menschen, da kann man über Historisches, da kann man über fucking Science. So, fuck Science. We hate Science. Die offizielle Ready Set Podcast Meinung. Ich zwänge sie dir auch.
Ist okay, ganz ehrlich.
Dankeschön. Oder eben auch einfach über politische Happenings reden. Die Optionen sind endlos, so wie das Leben endlos ist. Oder zumindest für Ratings. I'm rambling.
Worüber, über welche Kategorie oder welche Art von Dokus wollen wir denn zuerst quatschen, Bernhard?
Ganz ehrlich, ich will über The Last Dance sprechen. Und subsequent über Sport-Dokus / fucking amazing people oder zumindest sehr einflussreiche Menschen auf ihre Art. Und The Last Dance ist eine ziemlich spannende Doku auf Netflix. Andi, möchtest du eine Zusammenfassung liefern?
Bei The Last Dance geht es um Basketball. Das ist, glaube ich, so der wichtige Einstieg schon mal vorneweg. Und es geht um die Chicago Bulls. Die Chicago Bulls waren in den 90er Jahren mit Michael Jordan als Frontrunner das erfolgreichste Basketballteam in Nordamerika in der NBA.
Ist übrigens nicht der Vater von Michael B. Jordan.
Das ist korrekt. Also stimmt, es ist schon eigentlich sehr konnis gewesen, den Sohn Michael B. Jordan zu nennen.
Was?
Ja, von den Eltern von Michael B. Jordan, dem Schauspieler.
Ach so.
Dass sie ihn auch Michael Jordan genannt haben.
Ganz ehrlich, fühle ich. Alter, wenn ich Merkel mit Nachnamen heißen würde, alle meine Kinder würden Angela heißen.
Bernhard Merkel. Unabhängig davon. Es geht um dieses sehr erfolgreiche Basketballteam und sie hatten... Also sie wussten 1997, 98.
ja.
Genau, also die Saison ist ja immer übers Jahr hinweg aufgesplittet.
Ei.
Sie wussten, okay, das wird unsere letzte Saison gemeinsam als Team. Also mit Michael Jordan, mit Dennis Rodman, mit Steve Kerr.
Steve Kerr.
oder Steve Kerr. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Das checken wir später noch ab und schreiben es dann in die Folgenbeschreibung.
Immer.
Denn da sind Fakten wichtig. Und mit dem Head Coach Phil Jackson. Und da wird dieses Team eben begleitet. Hey, wie ist es so, das erfolgreichste Team aller Zeiten zu sein? Wenn man jetzt die Boston Celtics mal kurz ausklammert.
Oder die 50er und 60er ausklammert. Das finde ich legitim.
Das beste Team. So, abgesehen von den Golden State Warriors 2017. Okay, ich bin ein bisschen Basketball-Fan.
Damn.
Kommt ein bisschen mit mir durch. Mhm. Aber
die Biases. Andreas, wir wollen über Fakten sprechen.
Ja. Und die Fakten sind, diese Dokumentation folgt diesem Team und beleuchtet quasi die Einzelpersonen, wer war da mit dabei und was hatte das für eine Gravitas für das Team. Weil um den Kontext zu geben, Michael Jordan war der bekannteste Sportler zu diesem Zeitpunkt. Er war überall, er war in Filmen mit Space Jam mit dabei, er war in Werbungen mit dabei, er hat seine eigene Schuhbrand mit den Jordans halt etabliert, die jetzt immer noch ultra relevant ist und er hat ein Phänomen ausgelöst, dass Basketball in der nicht-amerikanischen Welt überhaupt erst populär geworden ist.
Also wir sprechen hier davon, fuck Fußball, get that shit out of here. Michael Jordan hat wirklich so die Welt für sich eingenommen und zwar zu einer Zeit, bevor Internet das auf einer persönlichen Ebene möglich gemacht hätte. Der war wirklich einfach ein richtig guter Sportler. Und der hat auch keinen Bock gehabt, sich irgendwie politisch zu engagieren. Also er war nicht bekannt dafür, dass er sich irgendwo für besondere Dinge eingesetzt hat. Er war tatsächlich das Gesicht dieses Sports.
Ich finde, da sprichst du jetzt einen spannenden Punkt an, weil jetzt kann man halt darüber streiten, okay, was ist denn die Relevanz von einer Sportdokumentation überhaupt? Und zum einen, man lernt einfach was über den Sport, den man mag.
Yay, lernen.
Oder man lernt einfach etwas über einen Sport, den man nicht mag.
Und oder nicht kann.
Sowas wie Formel 1. Formula 1 Drive to Survive ist auch eine Doku-Serie auf Netflix, die so ein bisschen Wellen geschlagen hat. Und dadurch sind ganz viele Menschen überhaupt erst in dieses Thema Formel 1 reingekommen.
Ist übrigens das inoffizielle Prequel zu Drive My Car.
that's a lie.
Fakten, Andreas.
Bei all diesen Serien ist es zum einen so, dass man erstmal irgendwas über den Sport kennenlernt. Aber Sport hat, wenn es um diese ganz, ganz großen Ebenen geht, immer auch eine politische Bedeutung und eine gesellschaftlich relevante Bedeutung. Bei The Last Dance tatsächlich hatte ich das Gefühl, es wird angeschnitten, so was für einen Impact Jordan hatte. Aber Jordan war eben nicht so ein politischer Mensch. Und wenn man jetzt ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, so 50er, 60er Jahre, da war beispielsweise Bill Russell eine super wichtige Figur. Den kennen jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute, die jetzt nicht so sehr deep im Basketball drin sind. Aber er war ein schwarzer Basketballspieler, der unendlich erfolgreich war. Also er hat 11-mal die Championship gewonnen, also die NBA gewonnen. Sowohl als Spieler als auch als Trainer.
Oh shit.
Also er ist wirklich, wirklich krass. Also nicht 22 Mal, sondern insgesamt 11 Mal.
Okay, okay.
Das heißt, er hat mehr Ringe, als er Finger an den Händen hat. Also man bekommt einen Ring, wenn man
die NBA gewonnen hat. Wofür hat man 10?
Ja, ne.
Irgendwann werden die Schuhe halt eng.
Ah, aua. Und der entscheidende Punkt ist, Bill Russell war sehr, sehr aktiv, wenn es um die Rechte von schwarzen Menschen in Amerika geht. Und da kann man auch so viele andere Menschen nennen, die da wirklich relevant waren. Muhammad Ali, der Boxer, war super wichtig einfach in der Bewegung und hat gemeinsam mit historisch auch wichtigen Personen dafür gekämpft, dass schwarze Menschen die gleichen Rechte bekommen. Es gibt Menschen, die komplett ihren Sport dominiert haben, wo schwarze Menschen quasi nicht da waren. Tiger Woods im Golf.
Fucking Golf.
Unheard of, so. Golf ist quasi das Musterbeispiel für reiche, privilegierte, alte, weiße Männersport. Und Tiger Woods hat komplett dominiert. Er hat es zerstört einfach. Nimmt man Lewis Hamilton, ein neueres Beispiel, die Formel 1. Er ist auch aktuell der einzige schwarze Fahrer, den es gibt, so für die Formel 1. Aber er hat 7-mal die Weltmeisterschaft gewonnen. So, der Typ ist arguably der beste Formel-1-Fahrer, den es jemals gab mit Michael Schumacher.
Power-Move.
Das ist ein Power-Move. Nimmt man Serena Williams in Tennis.
Yes.
So, es gibt so viele Personen, die man hier nennen kann, die Repräsentation einfach überhaupt erst zu einem Ding gemacht haben in einer Sportart, die so weiß dominiert war. Und das ist ultra cool. Und da kann man halt auch sehen, okay, das hat eine Relevanz. So, das hat gesellschaftlich eine Relevanz. So, hier wird Menschen eine Möglichkeit gegeben, sich zu identifizieren. Ich meine, bei den Oscars, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen.
Ja.
Michelle Yeoh hat Best Actress gewonnen. So, sie ist die beste Schauspielerin des vergangenen Jahres gewesen. Und sie ist eine ältere asiatische Frau. So, sie ist schon über 60. So, und sie ist asiatisch. Das ist Representation. Hey, es geht darum, alle Menschen haben die Möglichkeit, echt coole, tolle Dinge zu machen und Dinge zu leisten, die Menschen bewegen. Und das geht nicht nur dann, wenn man weiß und männlich ist. So.
Und es geht einfacher, aber es geht nicht nur dann. Und das ist richtig cool, weil Dokus es schaffen, diese Geschichten, die das echte Leben schreibt und diese tatsächlichen Gegebenheiten festzuhalten und zum einen auf die heutige Zeit zu beziehen, aber auch eben, wie du sagst, die Kontexte von früher so einzufangen, wie sie waren. Wo man eben sagen muss, ein schwarzer Basketballspieler in den 50er, 60er Jahren, 50er, 60er, echt keine gute Zeit.
Echt keine gute Zeit.
Nee, aber da wird etwas festgehalten, das so wichtig ist, das ist mehr als nur wertvoll.
Und es ist halt auch komplett insane, das teilweise zu sehen. Ich meine, nimmt man Lewis Hamilton als Beispiel. Der Junge ist nicht, also wo er noch ein Junge war, ist er nicht in reichen Verhältnissen aufgewachsen. So, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Formel 1, weil die allermeisten sind nicht nur da, weil sie fantastische Formel 1-Fahrer sind, sondern auch, weil sie einfach echt reiche Eltern haben. Weil das Ding ist, du musst erst über Go-Kart sozusagen, über die unterschiedlichsten Klassen da reinkommen. Und das ist teuer. Das kostet richtig viel Geld.
Ich meine, Diesel, fuck that shit.
Ja, Spritkosten. Du musst Reifen zahlen. Du musst überhaupt erst Zulassungsgebühren haben. Du musst Versicherungen zahlen. Also so Rennwagen fahren ist sehr, sehr teuer, weil du musst teilweise dann irgendwann auch erstmal für diese Rennwagen aufkommen. Und er hat es einfach geschafft mit seinem extremen Talent einfach und seiner Fähigkeit, wirklich an die absolut oberste Spitzenklasse aufzusteigen. Und das ist halt so, yo, wenn du sowas in einem Film sehen würdest, würdest du dir denken so, ja, komm, schon ein bisschen unrealistisch. Aber er hat es halt einfach im echten Leben gemacht.
Ja.
So, das ist insane.
Es ist die Underdog-Story. Und das ist, hell yeah. Es fuckt halt an, wenn man sich denken muss, wie viele Hamiltons gab es, die aus Vorurteilsgründen nicht die Chancen bekommen hat und wie sehr er auch dafür kämpfen musste, dass er an den Punkt gekommen ist, wo er hingekommen ist. Und es ist toll, dass sowas filmisch festgehalten werden kann. Das Leben schreibt die besten Geschichten.
Ja, oder halt auch sehr relevante Geschichten für uns. Ich meine, was jetzt sehr populär ist, auch wenn es um Sport geht, Cristiano Ronaldo ist zu Al-Nassr gegangen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Zu wem?
Al-Nassr, das ist ein saudi-arabischer Fußballverein.
What?
Oh mein Gott. Okay.
Dieses Jahr?
Ja.
Der spielt jetzt in Saudi-Arabien.
Cristiano Ronaldo.
Hat er aufgegeben oder wie?
Ja.
Ich kenne mich nicht mit Fußball aus.
Es ist wahrscheinlich sehr gut, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns zuhören, jetzt nicht so Fußball interessiert sind.
Ich will es hoffen. I'm looking at you, Fans.
Cristiano Ronaldo ist zu Al-Nassr gegangen. Und das hat eine Relevanz einfach, weil Fußball ist irgendwo ja auch Marketing. Und Cristiano Ronaldo ist deshalb zu Al-Nassr gegangen, weil sie ihm einen Vertrag von 200 Millionen im Jahr angeboten haben. Der hat einen 3-Jahres-Vertrag, der wird in dieser Zeit mehr als eine halbe Milliarde Euro machen. Das, so von dieser Art von Geld sprechen wir zum einen. Und jetzt stellt sich die Frage, warum zum Teufel macht das Saudi-Arabien? Saudi-Arabien macht es deshalb, weil das Land keinen sonderlich guten Ruf hat. Verständlicherweise. Mohammed bin Salman, der mehr oder weniger Regierungschef dieses Landes, also inoffizieller Regierungschef dieses Landes, ist extrem mächtig und auch niederträchtig. Beispielsweise Khashoggi, der Fall mit dem Journalisten, der in einer Botschaft getötet und zersägt wurde,
Yay.
Das wurde von ihm angeleitet. Und sein Staat ist dafür verantwortlich. Frauenrechte werden sehr klein geschrieben in Saudi-Arabien. Also es gibt viele, viele Gründe, wieso dieser Staat keinen guten Ruf im Westen hat. Aber mit Cristiano Ronaldo kommt einer der größten Fußballstars aller Zeiten in diese Liga hinein. Und dadurch wird dieser Staat bei uns im Westen irgendwie populärer. Wir sehen ihn mehr und wir verbinden ihn mit Fußball. Und dadurch wird dieses Konzept Saudi-Arabien und dieses Regierungssystem ja auch irgendwo legitimisiert. Und das sehen wir auch in ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Manchester City, auch im Besitz von einem autokratischen Regime. Man sieht es auch bei den Oligarchen von Russland, die teilweise sehr stark investieren in Fußballclubs. Da teilweise einfach, weil sie Spaß dran haben, aber Gazprom, lange Zeit Sponsor von Schalke 04. Dadurch wird mit dem Sport eine Legitimisierung geschaffen, eben wie ich schon gesagt habe. Und das Ganze geht auf Sportarten durch die Bank hinweg. Im Golf gab es beispielsweise letztes Jahr eine super interessante Entwicklung, dass eine, also ich weiß nicht, wie gut du dich mit Golf auskennst.
Ich bin voll im Game.
Ich vermute noch weniger als mit Fußball.
Es gibt 18 Löcher.
Hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Bei den meisten Kursen gibt es 18 Löcher. Aber...
Warte, es gibt welche mit nicht 18 Löcher?
Boah, scheiße, das weiß ich jetzt nicht. Ich denke, ich vermute. Der entscheidende Punkt ist, es gibt ja die Pro Tour.
Aha.
Das ist quasi das System, die in Anführungszeichen Bundesliga des Golfs oder die Champions League des Golfs. Es gibt ein etabliertes System, wo Golfer und Golferinnen spielen. Eben meistens mit 18 Löchern.
Cool.
Und jetzt hat Saudi-Arabien eine Liga geschaffen, die nicht die Pro Tour ist. Wo Saudi-Arabien eine neue Liga schafft, in der Profigolfer spielen können und quasi weniger spielen müssen und mehr Geld bekommen. Und unabhängig von ihrem Resultat, weil bei der Pro Tour bekommst du nur dann Geld, wenn du in der besseren Hälfte quasi des Turniers bist. Du hast so einen Money Cut. Du bekommst nicht Geld dafür, dass du einfach mitmachst. Du bekommst nur dann Geld, wenn du gut spielst. Bei der saudi-arabischen Liga wird es so sein, dass du auch dann Geld bekommst, wenn du einfach nur mitmachst. Und da haben sie halt wirklich sehr große Größen des Golfsports angeworben, um auch wieder Popularität für das Regime zu schaffen. Und das ist so, wow, that's fucked up. Und das ist wirklich, wirklich interessant, was Sport an der Stelle für eine Interaktion mit Politik hat. Und ich wüsste das nicht, wenn es nicht tolle Dokumentationen gäbe, die das beleuchten. Die quasi Sport als Einstieg nehmen und dann in eine gesellschaftlich sehr relevante Schiene übergehen.
Erstmal, holy shit, das war viel.
Ich habe echt ein bisschen monologisiert, es tut mir leid.
Nee, es war richtig geil. Und ich lieb's, wie man eben festhalten kann, ja, Sport, egal welcher Sport, hat nicht nur eine Relevanz, sondern ist mehr oder weniger, es geht ja um Unterhaltung. So, das Leben im Allgemeinen, so wenn man einen Durchschnittsmenschen mal nehmen würde, da sagt man, die Person geht arbeiten und die Person hat einen Feierabend. Und am Feierabend schaust du dir Sport an oder du gehst selber Sport machen. Es ist eine der größten Beschäftigungsmöglichkeiten, die man als Mensch so hat. Der soziale Aspekt ist unglaublich wichtig und professioneller Sport macht auch einfach Spaß. Zu sehen, dass das, was man toll findet, auf so einem hohen Niveau möglich ist, das ist richtig geil. Und wie du es eben sagst, ich meine, ich bin bei Sport, wie gesagt, voll im Game. Am allermeisten allerdings war ich es halt mal bei League of Legends.
Oh mein Gott.
Ich oute mich. Aber
a true gamer.
A true gamer, ja. Salty ohne Ende. Da ist es eben auch der Fall, wo man sagen muss, dass China auch ein problematisches Regime, wenn wir es so nennen wollen, massiv investiert, gleichzeitig auch krass beschneidet, also da gibt es auch ganz wilde Entwicklungen, aber wo eben über das, was populär ist, das, was womit sich Menschen auseinandersetzen wollen, Legitimation sucht und eben tatsächlich irgendwo Geschichten schreibt.
Ich glaube, wir haben uns ein bisschen, oder ich habe den Stein zuerst geworfen. Wir sind ein bisschen weg von dem Dokumentationsthema. Aber nicht so ganz. Aber du hast gesagt, Sport ist etwas, wo sich Menschen gerne mit beschäftigen, ne?
Yes.
Wahrscheinlich ein bisschen mehr an unsere Zuhörerschaft gerichtet. Es gibt anderes, großes Ding, wo sich sehr gerne Menschen mit beschäftigen.
Oh ja.
Weiß nicht ganz wieso, aber ich spreche von True Crime.
Tada. Das war der True Crimes. Ah ja, stimmt.
Eigentlich sollte, man schreien.
Wir inserten was. Das ist massiv übersteuert, oder?
Mit Sicherheit.
Ja, es sieht ganz schlimm auf der Kurve aus.
Oh Gott. Okay, we wing it.
Ja.
True Crime. Das ist für mich ein bizarres Konzept. Für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. True Crime, es geht um echte Verbrechen. Um echte Menschen, die andere echte Menschen getötet haben. Im Optimalfall auf die grausamste Art und Weise.
Nee, Andi. Auf die unterhaltsamste Art und Weise.
Ah, ja.
Da sind wir nämlich genau beim Punkt. True Crime ist massive.
Ja, ne? So, True Crime ist richtig massive.
Eigentlich, True Crime, das ist unsere Konkurrenz. Wenn man sich Podcasts anhört, ungefähr ein Drittel von denen sind True Crime.
Fair point. Ich hab selbst schon mal einen True Crime Podcast gehört.
Es gibt auch tatsächlich echt gute. True Crime ist allerdings nicht nur im Podcast sehr beliebt, sondern auch viele Dokumentationen beschäftigen sich damit. So, Make a Murderer ist etwas, das vor ein paar Jahren auf Netflix riesig war. Und es geht um den Mord an einer Frau und der wurde auf irgendeinen Dude gepinnt. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist das tatsächlich gewesen. Es wirft irgendwo so die Möglichkeit auf, so das zu erleben, womit man sonst eigentlich nicht interagiert. Es hat fast diesen Horroraspekt, nur eben noch schwieriger, sich davor abzukapseln, denn viele schreckliche Dinge passieren einfach im echten Leben. Und True Crime, for better or for worse, setzt sich damit sehr exzessiv auseinander und lässt sehr wenig unbeobachtet. Da spreche ich was an, das ich vor allem im deutschen Raum nicht so sehr, aber im amerikanischen extrem widerlich finde, diesen massiven Voyeurismus an True Crime.
Also ich glaube, man hört schon raus, weder du noch ich sind irgendwie richtig große Fans von True Crime, ne?
Also ganz ehrlich, es gibt True Crime-Geschichten, die richtig viel Spaß machen. Es gibt einen Film, der heißt In Cold Blood. Der ist von Truman Capote, der hat damals auch ein Buch geschrieben, wo es um einen Mord in Kansas geht, in den 60er Jahren. Und dieser Film, super interessant. Insofern auch interessant, wenn man weiß, okay, alle Personen, die da involviert sind, sind mittlerweile entweder so Hardcore-Rentner oder einfach auch nicht mehr am Leben, dass es tatsächlich zu einem historischen Fakt wird, mit dem man sich auseinandersetzt. True Crime allerdings, wenn du die Möglichkeit hast, zu sagen so, ja, ich schaue mir irgendwelche Fallbeispiele an und setze mich in Anführungszeichen journalistisch wertvoll damit auseinander, dabei ignoriere ich allerdings jede Art von Privatsphäre. Ich nehme das Leben dieser Person, die davon eh schon betroffen sind, deren Leben zerrüttet wurde von fürchterlichen Vorfällen und ich ergötze mich daran, was da passiert ist und ich fange an zu diskutieren und ich sitze da mit meinem Podcast-Partner und bin so, oh ja, das ist schon echt schlimm, ne?
Anyways. Ab zum nächsten schrecklichen Verbrechen.
Dieses nächste Segment ist gesponsert von...
Ich weiß voll, was du meinst. Und es gab ja auch eine, also es gibt ja dann quasi im Deutschen, es ist ja so, dass Namen meistens gesperrt sind. Also man darf nicht komplett nennen.
Müssen sie tatsächlich werden.
Genau. Ja. Aber im amerikanischen Raum ist es ja nicht der Fall. Und ich finde, dadurch entsteht manchmal eine ganz, 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 ganz weirde Dynamik, dass der Mörder oder die Mörderin quasi so eine okkultische Figur wird. Also ich meine, die meisten Menschen haben schon mal was von O.J. Simpson gehört. Das war dieser Footballspieler, den man umgebracht hat. Oder dieser, ich habe versucht nachzuschauen in der Zeit, dieser Mörder.
Ted Bundy.
Genau, Ted Bundy. Und bei Ted Bundy, alles, was ich dazu gelesen habe und was ich mitbekommen habe, so in der Peripherie, ist immer wieder gewesen, yo, Ted Bundy, richtig komischer Motherfucker, but kinda hot though.
Alter, ne? Diese Obsession mit Serienmörder, ich kann sie nachvollziehen. Gott, ist sie interessant. Gleichzeitig, what in the world?
Der Punkt ist so, ich meine, ich kann es ja auch verstehen, es hat halt so dieses Anti-Helden-Ding, aber Wenn du, ne, ernsthaft, aber ich meine, das ist doch das, was irgendwie passiert. Es wird so ein Kult irgendwie um eine Person geschaffen durch dieses True-Crime-Phänomen, dass diese Menschen teilweise halt, ja, glorifiziert werden. Also, natürlich sagen die wenigsten Menschen, hey, ich feiere das, was dieser Mensch getan hat. So, diese Verbrechen sind absolut schrecklich. Aber wenn du so dieses, so darauf rumreitest, wie hot dieser Serienmörder war, dann ist es schon ein bisschen weird. Einfach.
Ich stelle mir also die Frage, John Lennons Mörder wird einfach nur John Lennons Mörder genannt.
Und diese, so sollte es sein.
So sollte es sein. Und True Crime stellt sich hin und ist nur so, ja, lass mal nachschauen, was für Sternzeichen die meisten Serienmörder haben.
Oh mein Gott.
Und boah, ja, weißt du eigentlich, wie viele Steinböcke Serienmörder sind? Das ist gar extrem witzig, weil du Steinbock bist. Das war also, tatsächlich nicht targeted.
Ist das ein Ding oder war das jetzt einfach nur Zufall?
Es war tatsächlich Zufall. Okay. Steinbock ist schon so ein bisschen, oh, die haben schon so ein bisschen murdery vibe.
No, I'm such a Scorpio.
Such a Scorpio. Schwierig.
Sehr schwierig.
Allerdings so ein bisschen faszinierendes schon.
So, wir shitten erstmal drüber und dann so, ja. Aber.
Wir müssen ja schon zeigen, dass wir über sowas stehen. So, pure Belletristik, das ist nichts für uns. Ready, Set, Podcast. Nur kulturell Wertvolles.
Nur kulturell Wertvolles.
Und Fakten.
Was ist für dich denn das, was du spannend und sexy findest an True Crime?
Vorausgesetzt, man bewegt sich in diesem Privatsphäre schützenden Rahmen. Dann finde ich vor allem die Grenzen, die Moral haben kann, sehr interessant.
Mhm.
Ich glaube, es ist was, ne, sich mit Leben und Tod auseinanderzusetzen und auch mit dem, was es heißt, irgendwo diese Grenzen nicht mehr wertzuschätzen. Das ist zum einen prinzipiell ja ein Ort, an den man sich selten begibt. Man sagt so, okay, ich denke jetzt mal tatsächlich ernsthaft über so etwas nach. Und es ist vielleicht die Möglichkeit zu sagen so, ich kann mich persönlich in einem sicheren Rahmen damit auseinandersetzen, was es bedeutet, was Mord mit mir machen würde. So. Mhm. Bisschen weit hergeholt.
Der ist wahrscheinlich tot, Entschuldigung.
Höchstwahrscheinlich.
Nein, aber ich weiß, was du meinst.
Ne?
Und ich kann es auch nachvollziehen, weil es ist so diese, in Anführungszeichen, Grenzerfahrung, weil man halt weiß, okay, man sieht gerade etwas, was tatsächlich real so passiert ist. Und man setzt sich eben damit auseinander und stellt dann so seine eigene Menschlichkeit und seine eigenen Ansichten über andere Menschen so ein bisschen in Frage. Ich habe auch mal eine sehr interessante These dazu gehört.
Oh, hit me.
Es gibt ja das Klischee, okay, es sind eigentlich hauptsächlich irgendwelche jungen weißen Frauen into True Crime. So.
Oh, das ist nicht nur ein Klischee, das ist faktisch belegbar, mein Freund.
Das kann sein. Aber die These, die ich dazu gehört habe, ist, dass es allerdings einen faktischen Grund dafür gibt, dass vor allem diese Demografie Interesse daran hat. Nämlich, dass es Menschen sind, die gerade wegen der Art und Weise, wie sie erzogen wurden von ihrem Umfeld, von einer konstanten Angst, wenn es um Gewaltverbrechen, wenn es um Vergewaltigung geht, die in einer Gesellschaft quasi gelebt wird. Also, wie viele Eltern gibt es denn, die ihren Töchtern sagen, hey, yo, pass auf, verhalte dich so und so und schau zu, dass du kein Opfer wirst vor diesen schlimmsten der Verbrechen. Und ich glaube, dass dadurch, dass diese Omnipräsenz von dem Schlimmsten quasi dieses Interesse erst also dieses Interesse so viel stärker auslöst als bei einer Demografie, die unter Umständen so etwas gar nicht hat. Also beispielsweise wir beide sind
privileged as fuck.
Privileged as fuck, so. Und wir hatten das nicht, dass unsere Eltern uns das eingeimpft haben. So sei um diese Uhrzeit da und da zu Hause oder so. Weil ansonsten hast du die Möglichkeit, dass du sexuell belästigt wirst, dass du sexuell misshandelt wirst oder was auch immer. Was diese schlimmste Art ist, quasi, wie man einen Menschen behandeln kann. Und ich glaube, dass dadurch, oder das war die These, die ich gehört habe. Ich meine, es ist nicht meine eigene, aber dass dadurch dieses Interesse bei uns nicht so da ist, weil es nicht diese Omnipräsenz hat in unserem Leben. Oder alternativ bei Demografien, die tatsächlich einfach solche Dinge erlebt haben oder solche Dinge erleben müssen, dass dadurch auch dieses Interesse an True Crime nicht so extrem hoch ist. Einfach weil es halt einfach, es gibt so andere Probleme.
Sehr spannender Punkt.
Ich habe auch mal was. Ist nur eine These, also ich weiß nicht, aber ich fand's interessant und wollte es teilen.
Ich habe was Ähnliches mal gehört, so nach dem Schema Wohlfühlzone. Wenn man ein gewisses Maß an Trauma erlebt hat, ist die Wohlfühlzone einfach out the window. Hast du nicht mehr. Mhm. In gewisser Weise kann True Crime, so zum Einschlafen, über dieses Meme, ja, ich lieg im Bett und höre mir irgendwie die grausamsten Morde an und habe so den seligsten, ruhigen Schlaf, den ich haben kann. Dass so eben diese Omnipräsenz von Gewalt und von diesen Abgründen der Menschlichkeit, dass das irgendwo zu einer Normalität wird und dass man deshalb darin einen gewissen Komfort sogar hat und sagt so, ja, das affected mich vielleicht nicht absolut negativ, sondern it is just time I spend.
Gibt dem Ganzen jetzt schon nochmal so einen dunklen Spin jetzt gerade, ne?
Ja.
Aber ich meine, der Punkt ist so, ich glaube, es ist wichtig, das auch zu sagen, dass wir nicht einfach nur über True Crime shitten, so, sondern dass man auch sich überlegen muss, okay, warum ist denn dieses Genre so populär geworden? So, und ich finde, da kommen halt ganz viele spannende Fragen mit einher.
Eben. Also es fängt ja sehr simpel damit an, dass generell ein Diskurs über Moral, über das, was richtig und falsch ist, Courtroom-Dramas, so ein Riesenbestandteil von allen Unterhaltungsformen, generell die grundlegende Frage, ist der Mensch gut, ist der Mensch schlecht, wird da ja genau aufgefasst und eben anhand der Realität durchexerziert. Das hat eine Gravitas. Und ich kann voll verstehen, dass man sich damit gern auseinandersetzt. Ist nicht so, als hätte ich es noch nicht getan. Ich habe eine Hausarbeit drüber geschrieben.
Oh Gottes Willen, ich glaube, da möchte ich eine Doku mal kurz auch erwähnen, die extrem weird war auch, die ich in der Hinsicht gesehen habe. Sie heißt Into the Deep, The Submarine Murder Case.
What the fuck?
Das Ding ist, das war eine Dokumentation über einen extrem populären Tüftler quasi, der im skandinavischen Raum einfach selbst ein U-Boot gebaut hat und der war drauf und dran, selbst eine Rakete zu bauen. Und er war so ein bisschen Icon. Und
oh mein Gott, ja. Ja, continue. Ich erinnere mich nur.
Ja, das Ding ist, dieser Typ war einfach so ein bisschen, der war einfach sehr extra. Und es ging darum, diesen Typen und sein Umfeld zu filmen und zu verstehen, okay, wieso tüftelt er denn an diesen Sachen, wieso macht er was? Und dann kam raus, dieser Mensch hat eine Journalistin ermordet. Und der entscheidende Punkt ist, er hat sie ermordet, während dieses Filmteam ihn begleitet hat. Also nicht so, dass sie jetzt mit der Kamera draufgehalten haben, aber im Sinne von, das Filmteam hat ihn interviewt, dann ist er weg in sein U-Boot, in sein selbstgebautes U-Boot wohlgemerkt, und hat in diesem selbstgebauten U-Boot eine Journalistin ermordet. Und dann ist er Tage später irgendwann wieder aufgetaucht, wurde dann sofort halt aber verhaftet, weil man hat gesehen, okay, die Journalistin ist mit ihm in dieses U-Boot eingestiegen und nur er ist alleine wieder aufgetaucht und man hat sich halt gedacht, sass, so.
Oh.
Ja. Und da kam halt dann so eine extrem weirde Dynamik zutage, weil diese Dokumentation ist zum einen halt, okay, wie ist dieser Mensch davor gewesen? Und so, dieser Mensch hat jemanden umgebracht. Aber vor allen Dingen wird es auch beleuchtet, wie gehen die Menschen in seinem Umfeld damit um? Und da finde ich, ist halt auch so dieser, ein interessanter Spin, weil eben nicht nur Täter oder Opfer so beleuchtet werden, sondern eben das Umfeld. So, wie gehen diese Menschen, die diesen Typen, dessen Namen ich explizit nicht nennen will, wie gehen sie damit um, ihn gekannt zu haben und teilweise ein freundschaftliches Verhältnis zu diesem Menschen gehabt zu haben, der dann etwas so Schreckliches tut? Und quasi diese Phasen zu sehen, die sie dadurch laufen, ist halt wirklich, wirklich spannend. Und ich meine, der Punkt ist so, es ist auch wieder so ein bisschen Voyeurismus, den man da hat. Aber, und das ist ein sehr großes Plus an dieser Dokumentation, eine Praktikantin oder eine Mitarbeiterin, ich glaube, sie war erst Praktikantin und ist dann Mitarbeiterin geworden, ich bin mir nicht ganz sicher, die quasi am meisten affected war von dieser ganzen Situation, war zensiert. Also sie haben ihr Gesicht mit Computertechnik verändert. Dass sie einfach anders aussieht in dieser Dokumentation. Man sieht es dann so ein bisschen, dass da, okay, sind so Computereffekte drüber gelegt. Und sie hat halt einen anderen Namen. Aber ich finde das so schön und so wichtig, dass da ihre Identität halt einfach geschützt ist. So.
Ja.
Und dadurch hat man halt sozusagen, finde ich, wenigstens, okay, man kann so ein bisschen reinschauen, was mit den Menschen passiert in diesem Moment, aber wenigstens ist ihre Identität halt noch geschützt. Und ich meine, das ist so der Punkt, ich kann, wie gesagt, echt verstehen, woher diese Faszination kommt. Aber gleichzeitig ist es aber auch so, boah, weiß ich nicht, ob man das so gut finden sollte.
Es ist eben genau das.
Es ist so an der Grenze.
Dokumentation, wir haben es schon gesagt, es ist wichtig und richtig, dass Dokumentation die tatsächliche Realität lebendig hält. Im Fall von True Crime, Menschen permanent dazu zu zwingen, traumatische Erlebnisse wieder und wieder durchzuspielen, einfach weil irgendjemand sich denkt, ja, macht eine gute Podcast-Folge. Schwierig.
Ist schon sehr schwierig.
Weißt du, was auch schwierig ist? Hiervon jetzt auf historische Dokumentation umzuschwingen.
Ich weiß, was du meinst, aber im Endeffekt geht es bei True Crime immer um diese Abgründe von Menschen. Und bei historischen Dokumentationen geht es ja auch, ich meine, wir kennen es alle im deutschen Kontext, Zweiter Weltkrieg, viel abgründiger wird die Menschheit nicht. So. Aber da ist es halt eben so relevant, das auch immer wieder durchzuexerzieren. Und ich glaube, da ist es eben so relevant, auch immer wieder darauf hinauszukommen, wie denn so eine Dynamik entstehen konnte. Weil ich würde so diesen Vergleich ziehen, okay, True Crime geht es oftmals um Einzelpersonen, die oftmals aufgrund einer psychischen Krankheit oder sehr schlimmen Einzelerlebnissen etwas Schreckliches getan haben. Bei so etwas wie dem Zweiten Weltkrieg oder anderen Terrorregimen ist es ein System, das Menschen beeinflusst und manipuliert hat. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen, wie sowas passieren konnte, ist sehr wichtig, dass eine Gesellschaft davor geschützt werden kann, dass sowas nochmal passiert. Und ich meine, der Punkt ist, es passiert ja jetzt gerade in diesem Moment mit dem Ukraine-Russland-Konflikt, passiert es jetzt gerade, dass es ein autoritäres Terrorregime gibt, das absolut abgefuckten Scheiß macht mit der Bevölkerung und mit den Menschen, die dieses Regime verheizt. Und dementsprechend glaube ich, ist es so wichtig, auch in Dokumentationsform zu sehen und zu erleben, was das denn auslösen kann und was das wirklich bedeutet.
Ja, also ich will gar nicht groß auf Russland-Ukraine eingehen, weil wir haben eh genügend davon
Fair
im
point, fair point.
Day-to-Day-Life. Aber es ist sehr einfach, wenn man nicht betroffen ist, die Augen davor zu verschließen. Und gleichzeitig sollte es das vielleicht nicht sein. Und an der Stelle vielleicht auch einfach einen massiven Respekt aussprechen für alle Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort Arbeit leisten, die generell Arbeit leisten, um tatsächlich die Wahrheit und das, was tatsächlich vor sich geht, festzuhalten. Das ist wichtig und das wird für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte wichtig bleiben und hoffentlich auch einen Beitrag dazu leisten, wenn es dann letztendlich gelöst wird. Ich denke da zum Beispiel Zweiter Weltkrieg. Ja, das ist natürlich das deutsche Beispiel. Aber ganz ehrlich, was würde man ohne tatsächliche Fotografien und Filmaufnahmen vom Holocaust machen? Weil das ist so unvorstellbar. Da sprechen wir nicht mehr von Abgründen, da sprechen wir von unaussprechlichen Realitäten, wo man sich halt wirklich die Frage stellen würde, wenn jetzt ein Autor sich eine Geschichte ausdenkt und sowas schreibt, wie greifbar wäre das denn? Könnte man sich damit überhaupt auseinandersetzen? Und das ist ja irgendwo historisch auch passiert, dass die Wissenschaft und generell Menschen mit positivem Weltbild sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Frage gestellt haben, woran kann man sich hier denn noch halten?
So gibt es überhaupt etwas wie Vernunft. So, ich meine, das war ja auch damals eben der Punkt, wo in den Anfang der 40er Jahre das erste Mal Informationen rausgekommen sind. So, hey, es gibt so etwas wie Vernichtungslager. Nicht nur Konzentrationslager, sondern wirklich Vernichtungslager. Menschen haben es nicht geglaubt, weil sie haben sich gedacht, warum sollte man so etwas tun? Warum sollte man so viel Ressourcen dafür einsetzen, Menschen zu töten? Das macht doch keinen Sinn. Und es hat auch keinen Sinn gemacht. Es war so unvorstellbar grausam und schrecklich, dass es einfach, dass es so, die Menschen konnten es nicht glauben. Und erst durch Dokumentationsaufnahmen wie Bilder und eben auch wie dokumentarische Filme, die das zeigen, konnte man überhaupt erst verstehen, ja, das ist wirklich passiert. Und da ist so, glaube ich, die allergrößte Stärke und der wichtigste Punkt, den Dokumentationen leisten können für eine Gesellschaft, dass sie uns klar machen, was denn tatsächlich passiert manchmal und wie man als Gesellschaft damit umzugehen hat.
Es ist es eben, Dokumentation, Dokumentarfilme sind ein Teil journalistischer Arbeit. Und was macht Journalismus? Die Öffentlichkeit informieren und der Öffentlichkeit genau die Tools in die Hand geben, die sie braucht, um sich mit sich selbst und der Welt auseinandersetzen zu können. Insofern, wenn man irgendwo zwischen Zeit und Spiegel und seinen ganzen anderen Nachrichten-Apps gefangen ist, Gott bin ich froh, dass es auch Dokumentarfilme gibt, die irgendwo einfach den Rahmen liefern, dass man sich auch historisch mit dem auseinandersetzen kann, was heute passiert. Und sich natürlich auch, ne, weil Dokumentarfilme immer ein bisschen hinterher sind, trotzdem auch mit aktuellen Themen auseinandersetzen kann. Ich möchte da vielleicht auch noch einen Film von letztem Jahr ansprechen, der heißt She Said. Das ist ein Film, wo es um zwei Journalistinnen geht, die in den 2010er Jahren den Fall um Harvey Weinstein recherchiert haben und dort mit Frauen gesprochen haben, die von ihm sexuell missbraucht wurden. Es ist ein Spielfilm, also der dokumentarische Aspekt ist dabei tatsächlich nicht so ausgeprägt, bis auf die Tatsache, dass manche der Darstellerinnen tatsächlich von den tatsächlich betroffenen Personen gespielt werden auch. Und das ist hart. So, ich habe das damals schon mitbekommen, so, dann war noch ein bisschen jünger, aber ich habe mitbekommen, okay, da gibt es einen Harvey Weinstein und das ist scheinbar ein massives Arschloch. Aber das nochmal zu erleben und zu sehen, wo MeToo angefangen hat und wie wichtig es ist, auch heute noch, und tatsächlich auch die Ressourcen zu bekommen, nachträglich, was es heißt, in diesem Diskurs mitmachen zu können, dafür bin ich unendlich dankbar. Und gleiches ist es eben, wenn ich mir denke, dass es historisch, dass es Menschen heute gibt, die sagen, wir sollten aufhören, über die Nazi-Zeit zu sprechen und wir müssen damit abschließen, dann muss ich sagen, Digga, nee.
Nee, Digga.
Man hat eine Verantwortung der Geschichte gegenüber. Und dass Dokumentarfilme und Journalismus und Fakten uns eben genau das in die Hand geben, dass wir als mündige Menschen durch die Welt gehen können und tatsächlich uns selbst anhand dessen auch reflektieren können, das ist ziemlich fantastisch.
Ich finde, du sprichst einen sehr spannenden Punkt an, nämlich auch wenn es diese Grenze verwischt zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm. Ein anderes Beispiel wäre ja auch No Man's Land mit Frances McDormand von 2020.
Ja.
Der Oscar-Frontrunner, der auch Best Picture gewonnen hat damals. Bei No Man's Land sind ja auch echte Menschen teilweise mit dabei, die eben also dieses Nomadentum leben, also die kein eigenes Haus besitzen, wo es an sich ein Spielfilm ist, aber echte Menschen teilweise diese Rollen spielen. Und das finde ich einen sehr spannenden Schnittpunkt zwischen Dokumentation und Spielfilm, wenn es eben so diese Realität auch wirklich als Realität darstellt.
Ja.
Also ich meine jetzt nicht Biopics, die quasi auf einer Realität basieren und von da aus einfach nur Spielfilm sind, sondern wo wirklich reale Dinge auch gezeigt werden und reale Menschen, die auch wirklich an dieser Situation beteiligt sind. Und es gibt einem Spielfilm nochmal so ein ganz anderes Gefühl, eben zu wissen, okay, da ist Realität mit dabei. Und ich glaube, da geben sich Spielfilme und Dokumentationen halt teilweise auch die Hand. Da möchte ich auch einfach, glaube ich, die Relevanz von fiktiven Filmen nochmal darstellen. Ein Schindlers Liste, der Film von Steven Spielberg, der schafft es auf eine Art und Weise, die Grausamkeit dieser Zeit darzustellen, dass sie emotional vor allem Dingen auch nachvollziehbar und nachfühlbar ist. Dinge wie der Vietnamkrieg. Man versteht es dann vor allem Dingen, wenn man mal ein paar, also wenn man halt Spielfilme dadurch sehen kann. Weil das informiert einen nicht nur faktisch, sondern informiert einen auch auf so eine emotionale Art und Weise. Und kann einem so diese Absurdität auf nochmal einer anderen Stufe klar machen.
Ich stimme dir voll zu. Bei Spielfilmen, einer der Gründe, warum im Westen nichts Neues für mich funktioniert, ist, weil kein Heroismus in diesem Film stattfindet.
Also der Film, der deutsche Film auf Netflix, der den Oscar für Best Foreign Picture gewonnen hat.
Ja, ist ein Film über den Ersten Weltkrieg. Mhm. Und er zeigt wirklich einfach nur die Sinnlosigkeit. So, und es gibt keinen Menschen, der dort als Held zu betiteln wäre. Bei vielen Kriegsfilmen ist es allerdings so, dass es ein bisschen fetischisiert wird.
Voll, natürlich. Es gibt so viele Kriegsfilme, die da von Heroismus nur so triefen und komplette Scheiße sind.
Ja, ich war ja richtig vorsichtig, so dass ich nichts Falsches sage.
Kann ich verstehen. Ja, aber ich meine, der Punkt ist, um wieder zur Dokumentation zurückzukommen, also auf der leichteren Ebene, gibt es ja auch Dokumentationen, die sich wirklich mit Dingen beschäftigen, die einfach nur interessant sind. Ich meine, nehmen wir das Beispiel, oder was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte gerade so Naturdokus.
Nein,
Tierdokus.
Naturdokus, die sind auch wichtig.
Geil.
Die sind auch wichtig.
Ja.
Ich meine so etwas, Jackass 4.5.
Oh mein Gott.
Wie wurde der Jackass Forever Film gedreht? Das, so nach dem Motto. Das ist wirklich, wirklich einfach nur entertaining. So. Ich, für mich noch nicht mal so großes Entertainment. Ich bin kein Jackass-Fan, aber
to be fair, deine Reihenfolge, in der du Jackass geguckt hast, ist auch wonky as fuck.
Ich hab nur Jackass 4.5 gesehen. Ich hab noch nie irgendeinen gesehen. Aber ich meine andere Dokumentationen, die einfach nur ein interessantes Thema beleuchten, das
Blicke
Spaß
hinter
macht.
Die Kulissen.
Genau. Pumping Iron. Eine Doku über Arnold Schwarzenegger.
Oh mein Gott.
Und da ist so der Punkt, Pumping Iron ist nicht frei von Kontroverse. Also, oh. Ich glaube, an der Stelle muss man auch mal dazu sagen, eine Dokumentation hat diese extreme Macht, nämlich die Realität. So. Die Dokumentation hat aber auch die Macht, die Realität in eine Richtung zu schieben, die unter Umständen nicht der echten Realität entsprochen hat. Das heißt, oh Gott, jetzt sind wir schon wieder von einem, ich wollte eigentlich auf ein leichtes Thema hinaus, aber nee. Jetzt wird es schon wieder sehr dark so.
Ey, wir haben gesagt Dokumentation. Ich glaube, jeder und jede konnte sich denken, wo das heute hinführt.
Nämlich nicht zu Spaß.
Korrekt. Nur zu Fakten.
Worauf ich aber sozusagen hinaus will, ist, dass Dokumentationen halt auch sehr viel Macht haben und da sehr viel Schabernack mit angestellt werden kann. Und die Sequenzierung, also oder in welcher Reihenfolge zeigt man die Realität, ist sehr, sehr wichtig und kann ein komplett anderes Bild von einem Menschen oder von einem Ereignis auch schaffen. So, man kann an sich Realitäten aneinanderhängen, aber je nachdem, in welche Reihenfolge man sie setzt, ist schwierig und es ist ein spannendes Thema, was bei Dokumentationen halt immer bei mir so das Ding ist, wieso ich auch Dokumentationen, ich gebe ihnen keine Sternewertungen.
Mhm.
So, weil zum einen denke ich mir, ich bewerte ja auch ein Event aus der Realität, was ein bisschen
schwierig.
Weird ist. So.
Ja.
So, ich will nicht sagen, so Doku über den Zweiten Weltkrieg, 5/5, ey, richtig gut, richtig geile Doku. Obwohl es schon so ist. Und zum anderen, ich weiß nicht, wie sehr diese Doku passt. Bei geschichtlichen Ereignissen, wo ich halt davor schon Sachen darüber weiß, dann kann ich mir sagen, okay, das passt oder das passt nicht. Wenn es eine Doku eben ist wie Into the Deep, so The Submarine Murder Case, von dem ich vorher geredet habe. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht irgendwie, ich kann nicht wissen, so ist das wirklich so in dieser Art und Weise passiert oder nicht?
Das ist es eben. Bei vielen Dokus ist es der Fall, dass man da sitzt und merkt, okay, dieser Cut war gerade sehr offensichtlich. So, da hätte danach was kommen können.
Mhm.
Oder diese Emotion, die hier gerade reingeschnitten wird. Stimmt das auch so? An der Stelle ist eben auch zu sagen, was für eine Riesenverantwortung Dokumentarfilme mit sich bringen. Dass man eben sagt so, ja, dass die Realität nicht einfach komplett durch die Linse von Fiktion verzerrt wird. Es ist wichtig, verschiedene Perspektiven einnehmen zu können.
Voll. Und ich finde, bei Dokumentationsfilmen ist es halt noch mal diese zusätzliche Schwierigkeit. Wie schafft man es, die Information interessant aufzubereiten, gleichzeitig aber auch sich an die Realität noch zu halten? Da ist eben diese Verantwortung noch mal so viel größer eben bei DokumentationsfilmerInnen.
Ja, man versteht irgendwo den Aspekt, dass ein Film narrativ zufriedenstellend sein sollte. Ne, Spannungsmaß und so. ich denke, so letztes Jahr Moonage Daydream. Eine Doku slash eigentlich eher Erfahrung.
Erlebnisfilm.
Über David Bowie. Genau, Erlebnisfilm. So, das war mehr oder weniger das Leben von David Bowie und seine Philosophie. Und gleichzeitig war es mehr und weniger. Man kann es ganz schwierig beschreiben. Es ist auf jeden Fall eine Erzählung über sein Leben. Und es stellt sich die Frage, ja, es wird schon irgendwo offensichtlich, dass an manchen Stellen gekürzt wurde, an anderen Dinge vielleicht ein besonderes Augenmerk erfahren haben, die vielleicht in the grand scheme of things vielleicht nicht so die Relevanz gehabt hätten, die aber trotzdem unterhaltsam sind. Und da irgendwo diesen, da ist es natürlich als Zuschauer super schwierig zu erkennen, okay, woran kann ich mich jetzt genau festhalten und was wurde eben getan, um eine zufriedenstellende Watch Experience zu garantieren. Also ich will damit nicht sagen, dass Moonage Daydream nicht irgendwo tatsächlich auch David Bowie repräsentiert. Aber es fühlt sich nach einer Wahrheit an, die irgendwo zu einer ästhetischen Geschichte gemacht wurde. Den meisten Dokumentarfilmen würde ich nicht das Gleiche attestieren, sondern tatsächlich die Besten schaffen es, weiterzubilden und Awareness dafür zu schaffen, was auch wichtig ist zu wissen oder wichtig sein kann. Sportdokus sind auch einfach fucking entertaining. The Last Dance war ein richtig guter Watch. Ich muss sagen, Michael Jordan, schwierig an manchen Stellen. Aber ey, wenn man ein bisschen Zeit hat auf Netflix, macht Spaß.
Gibt's Lieblingsdokus, die du am Ende noch so rausschauten willst?
Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs ist zum einen, ist auf Netflix und hat viel restauriertes Filmmaterial, auch mit Farbe nachrestauriert aus eben dieser Zeit und beschäftigt einige große Punkte, die man so vielleicht nicht so sehr auf dem Schirm hat und schafft dabei eigentlich einen ganz guten Rahmen drumherum, um zu verstehen, wie was jeweils zustande gekommen ist. Und eine weitere, die tatsächlich mehr wieder in eine stilisierte Richtung geht, ist Tokyo Trial. Für alle, die es nicht wissen, die Tokyo Trials waren quasi das Pendant der Nürnberger Prozesse, nur eben für Japan. Japan hat im Zweiten Weltkrieg massiv brutal in Südostasien Chaos verbreitet. Und es kam eben ein Gremium aus verschiedenen Ländern zusammen, die eben rechtlich die Mündigkeit Japans und auch das, was getan werden soll, festzuhalten. Davon gibt es relativ wenig tatsächliche Filmaufnahmen. Deshalb wurden Schauspieler benutzt, um diverse Geschehnisse und Erfahrungsberichte von einigen Personen festzuhalten. Also man spricht hier tatsächlich auch nicht von einer reinen Dokumentation, aber vor allem aus europäisch-westlich geprägter Perspektive ist es sehr spannend und auch extrem wichtig zu wissen, der Zweite Weltkrieg war ein Weltkrieg und war nicht nur hier bei uns. Insofern, das ist auch ein ziemlich guter Watch. Hast du noch welche, wo du sagst, so, sprinkle ich noch kurz,
ja. Zwei Dokus, die ich sehr, sehr gut und auch relevant, interessant und wichtig finde. Zum einen eine deutsche Partei, eine Dokumentation über die AfD. Eine Dokumentation, die zeigt, wie Entscheidungsmechanismen innerhalb der Partei funktionieren, weil ein Dokumentationsteam hatte wirklich die Möglichkeit, sehr, sehr tiefe Einblicke in die Struktur der AfD zu bekommen. Wo ich mir denke so, damn, okay, das ist wirklich, wirklich interessant. Es ist auch ein bisschen scary, aber haargenau, da ist so, also so viel spannender für mich als Mensch, der sehr politisch interessiert ist, wird es fast nicht mehr. Es ist wirklich eine gute Doku, kann ich dir empfehlen. How to Save a Dead Friend. Eine Dokumentation, die für dich wahrscheinlich nicht so sehr als Dokumentation abgespeichert ist.
Oh, nee, ist es nicht. Gott, Flashbacks.
Ja, eine Dokumentation über junge TeenagerInnen, die in Russland aufgewachsen sind und die eben mit einer kompletten Perspektivlosigkeit konfrontiert sind und die ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriges Leben zwischen Hoffnungslosigkeit und Drogenabhängigkeit haben. Ja.
Der Film spielt Ende der Sowjetunion, eben wo wirtschaftlich Kollaps und alles die Region dort prägen.
Ja, also in den 90er Jahren, das ist jetzt nicht so weit her und halt vor allem auch 2000er Jahre spielt er hauptsächlich auch. Also der Film ist über 12 Jahre hinweg, also es ist schon ein langer Zeitraum. Und das Interessante ist, die Hauptperson des Films ist auch einfach diejenige, die tatsächlich diese Dinge erlebt hat. Also sie selbst hat ihr eigenes Leben dokumentiert. Also ich kann es nur sagen, eine massive Trigger-Warning an alle Menschen. Der Film ist wirklich, 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 wirklich grob, aber gibt sehr spannende Einblicke eben in dieses Leben, das man als junger Teenager in dieser Zeit in Russland hatte, unter Umständen. Und auf einer schöneren Note,
Danke.
damit abzuschließen, eine Doku, die sehr viel Spaß macht, einfach nur Bobby Fischer Against the World.
Oh, alter Schachfanatiker.
Ja, ist eine Schachdoku über Bobby Fischer. Und sehr, sehr interessant, wie dieser Mensch zu absolutem Superstardom kommen konnte. Bobby Fischer wahnsinnig entertaining auch als Mensch. Oh, okay, jetzt werden sie mir doch wieder schlimm, weil Bobby Fischer auch vor allem sein Abstieg in absoluten Wahnsinn wird danach beleuchtet. Und was für schlimme Dinge dieser Mensch getan hat und gesagt hat, was schon eigentlich auch wieder traurig ist. Damit, schwierig.
Klingt nach einem guten Watch. Und ich liebe es auch, dass wir mit Sportdokus angefangen haben und mit einer Sportdoku aufhören. Denn an der Stelle, Dokus sind toll.
Dokus sind toll. Okay, wirklich einfach nur schöne Dinge. The Dawn Wall. Das ist wirklich eine schöne Dokumentation. Geht's um einen Kletterer, der die Dawn Wall hochsteigt. Oder
Kletterdokus? Richtig
Kletterdokus
geil.
sind toll. Die
Ja,
sind meistens,
außer man hat Höhenangst.
dann sind sie nicht cool. Aber die sind meistens wirklich einfach nur schön. Kletterdokus nicht böse, nichts mit schlechten Menschen, hoffentlich meistens. Mir fällt gerade ein, bei The Dawn Wall gibt es auch eine Sache,
Ja,
wo
wirklich,
sie
wer hätte es
in,
gedacht?
nein, wo sie in, ich denke, in Kasachstan klettern und wo sie erzählen, dass sie halt als Geiseln genommen wurden und der Hauptprotagonist einfach jemanden eine Klippe runtergebatscht hat, um halt
What?
vor den Geiselnehmern zu fliehen. Mein Gott, okay, Free Solo.
What is happening?
Okay. Jetzt aber wirklich eine komplett triggerfreie Dokumentation, die einfach nur Spaß macht. Free Solo geht es um Alex Hennert. Der Typ ist ein krasser Kletterer und der macht ein Free Solo. Das heißt, er klettert ohne Sicherung einen krassen Berg hoch, nämlich auch The Dawn Wall, lustigerweise. Komplett lieb, er stürzt nicht ab. So, Spoiler, aber er lebt noch und ihm geht's gut und er ist ein netter Typ. So. Und es ist einfach nur Happy, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist eine schöne Dokumentation, die einfach nur schön ist.
Fantastisch.
Jetzt habe ich es geschafft.
Ich bin stolz auf dich.
Dankeschön,
Und
Dankeschön.
ich bin auch stolz auf alle, die immer noch dabei sind. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr auch in 2 Wochen wieder dabei sein wollt, dann klickt doch hier auf Spotify einfach auf den Follow-Button. Alle 2 Wochen, immer montags, die neue Folge. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram @readyset.podcast folgen. Dort gibt es Beiträge und die Möglichkeit, mit uns zu interagieren, denn wir freuen uns über Folgenvorschläge oder auch über konstruktive Meinungen von eurer Seite. In dem Sinne wünschen wir einen schönen Tag und am wichtigsten, bleibt gesund. Bis bald.
Tschüss.